drei Kippen, zwei Bier.
Hallo Matthias.
Servus Pasch.
Grüß dich.
Hi.
Wir sprechen heute über unsere Lieblingsfilme.
Ja!
Also ich habe den wahnsinnig tollen Titel Lauf, Frodo, Lauf. Lieblingsfilme aller Zeiten. Das ist so ein kleiner Witz.
Ah ja, ich genau. Weiß nicht, worauf du anspielst. Aber
nee, ja. Den Frodo halt.
Ja, den Frodo.
Ja. Frodo Gump.
Frodo Gump.
Genau. Ja, und wir haben uns jetzt für diese Folge folgendes Prozedere überlegt. Wir haben uns in den Kategorien Drama, Komödie, Action, Science Fiction, deutscher Film und Wildcard. Also Wildcard heißt, ist egal, wo es reinpasst oder man weiß nicht, wo es reinpasst. In diesen Kategorien haben wir uns unsere persönlichen Lieblingsfilme ausgesucht, ohne den Anspruch darauf, dass das irgendwie gute Filme im Sinne von Filmtechnik oder Ähnlichem sein würden, sondern es geht einfach darum, was hat uns als Film stark bewegt, jetzt unser Leben beeinflusst.
Liebe Arthouse-Kinder, jetzt könnt ihr ausschalten.
Ja, das ist ja, man muss ja nicht immer cool sein.
Ja,
auch einfach mal.
Wie, du guckst keine Filme von irgendwelchen unbekannten finnischen Regisseuren,
die nur. Hin und wieder gehe ich mal ins Kino und gucke dann sowas an. Ich habe vor irgendwann mal so einen ungarischen Film geguckt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Voll gut. Da ging es irgendwie um so eine Frau mit einer Persönlichkeitsstörung, die in einem Schlachthof gearbeitet hat und so. War schon irgendwie cool. Aber ich bin wahrscheinlich da weniger als bei der Musik voll das Popkind.
Ja, also ich will gar nicht so jetzt diese Arthouse-Flügel komplett abmoderieren, aber also wenn es primär darum geht, unterhalten zu werden, ja.
Ja.
Nee.
Nee, eher nicht. Unterhaltung ist wichtig beim Film.
Ach,
auf jeden Fall, ansonsten ist es ja ein langweiliger Film wahrscheinlich.
Ja.
Aber es gibt ja auch so Leute, die dann halt bestimmte Stilelemente oder Ähnliches gut finden oder die nur Schwarz-Weiß-Filme angucken. Gibt's alles.
Du, ja. Ich alles schon gehört, ja.
Ah, der ungarische Film hieß, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das nebenher recherchiert, Körper und Seele. Ja, so hieß der Originaltitel, Teströl es Lele Kröl.
Ja. Okay.
Genau.
Wir können ja so eine Extra-Folge machen für Arthouse-Kino, aber dann müssten wir, glaube ich, eher nach Regisseuren arbeiten.
Ja, also, wir machen so eine Folge, aber da mache ich dann nicht mit, weil ich halt keine Ahnung davon habe. Das ist halt der Nachteil. Kannst ja dann mit dir alleine reden. Oder wir laden jemanden ein, der sich auskennt mit coolen Arthouse-Filmen.
Ganz cool, ja.
Ja, nee, wir bleiben bei unseren persönlichen Pop-Lieblingsfilmen quasi. Und genau, dann würde ich sagen, wir fangen einfach an.
Let's go.
Wir können ja Schnick, Schnack, Schnuck machen, wer anfangen darf, oder? Also einmal, es geht nur Schere, Stein, Papier.
Okay, gut. Also. Müssen die Zuhörer glauben.
Ja, Schnick,
Schnack, Schnuck.
Warte, das war beide Schere.
Okay. Kurze.
Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Stein, Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hatte Schere, Matthias hatte Papier, deswegen darf ich jetzt anfangen. Und zwar beginne ich mit meinem liebsten Drama und das ist Das Leben ist schön von und mit Roberto Benigni. Ich weiß nicht, ob man ihn ausspricht, aber
Benigni.
So wird er geschrieben.
Ich würde sagen Benigni, ja.
Aber. Benigni. Ah ja, stimmt, das ist ein Italiener, Benigni, ja. Ja, das ist deswegen mein Lieblingsfilm oder komischerweise trotzdem mein Lieblingsfilm, weil ich diesen Film nur ein einziges Mal gesehen habe. Genau, es geht um eine jüdische Familie in Italien, die im Dritten Reich entsprechend irgendwann deportiert wird.
Ja.
Und vor allem geht es um die Beziehung des Hauptdarstellers zu seinem Sohn, den er eben um jeden Preis schützen möchte. Genau, und das ist so schmerzhaft und bitter. Ich habe diesen Film, wie gesagt, einmal gesehen, der hat mich dermaßen fertig gemacht und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder bei einem Film so viel empfunden habe im Sinne von, es tut weh. Und ich habe mir den dann auf DVD gekauft und der steht dann da. Und wenn ich nur sehe, dass der da steht, dann läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Also das war so eindrucksvoll und wenn der Name des Genres Drama ist, das ist wirklich ein Drama. Also Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich könnte da heulen, wenn ich nur dran denke. Also gerade die, das ist die Frage, wollen wir das spoilern? Aber ich, also
Nee, soll es nicht. Also das hat er, wenn jemand das nicht gesehen hat, soll er es tun.
Ja.
Ja, das ist definitiv eine Bildungslücke, wenn nicht gesehen. War tatsächlich auch auf meiner Liste, aber zum Glück haben wir uns ja nicht abgesprochen vorher. Ja.
Ein Glück.
Ein Glück, von daher musste ich was anderes wählen. Aber ja, doch, da waren wir uns sogar einig. Ich habe den, glaube ich, auch nur, ich glaube, zweimal oder so gesehen. Mhm. Er ist ja auch gar nicht, das ist ja das Komische, er ist ja jetzt nicht irgendwie, eigentlich ist er eine Komödie. Also der Ton des Films ist eine Komödie, aber der Unterton und das Drumherum, der Kontext ist so bedrückend und das Ende ist natürlich schrecklich.
Er ist deswegen auch so dramatisch, weil er trotzdem die ganze Zeit lustig ist.
Genau.
Also man muss deswegen weinen, weil dieser Vater in dem Film halt seine Clownerie nicht aufgeben kann.
Genau, er spielt halt seinem Sohn eine heile Welt vor, die halt keine ist. Ne? Und das ist, ja. Großartiger Film.
Ja, und es kulminiert dann in einer Endszene, die will ich nicht jetzt beschreiben, aber in dieser letzten Szene, das fasst den Film so hundertprozentig zusammen und der ist dann vorbei und wenn man dann nicht noch eine halbe Stunde da sitzt und flennt, dann hat man kein Herz, glaube ich. Also ja, das ist schon
allerdings
ernsthaft der Wahnsinn.
Gut.
Genau, also was hattest du denn beim Drama oder was hast du da?
Also ich musste mir natürlich jetzt eine Alternative überlegen und ich habe dann, Achtung, 90er Kinder, Good Will Hunting gewählt. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Da sind zwei Leute, die das gemacht haben, die ich eigentlich nicht ausstehen kann.
Ja.
Matt Damon und Ben Affleck, glaubt man gar nicht. Aber in der Quintessenz ist der Film halt einfach großartig. Und ich glaube, ich habe den auch in einer Zeit geguckt, wo ich zwar jetzt nicht die Probleme hatte, wie Will Hunting in dieser Geschichte, aber ich war halt ungefähr in diesem Alter auch. Und ja, in Kürze geht es halt um einen hochintelligenten, aber sozial halt sehr benachteiligten jungen Mann, der die Chance wahrscheinlich hätte, die besten gesponserten Ausbildungen in der USA zu kriegen, die man sich vorstellen kann, aber es hat irgendwie immer verkackt, weil er einfach eine beschissene Vergangenheit hat und der wird dann einfach, dem wird dann als Auflage, Bewährungsauflage glaube ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, gegeben, dass er zu so einem Psychotherapeuten geht. Und dieser Psychotherapeut ist der großartige Robin Williams.
Ja.
Wahrscheinlich einer seiner besten Rollen überhaupt. Und
wobei über Robin Williams könnte man eine ganze eigene
Liste machen. Ja, können wir eine eigene Liste machen, aber
Für mich als Kind war das der witzigste Mensch der Welt nach Otto Walkes. Das
hat sich da ein bisschen umgekehrt.
Aber das war schon als Kind der Morg vom Org. Und ich fand damals diesen Film Hook so toll, wo er den gealterten Peter Pan quasi spielt.
Ja.
Oder dann gab es Mrs. Doubtfire, wo so eine Verwechslungskomödie.
Absolut großartig.
Also der Typ war ja sowieso auch so ein lebender, so ein trauriger Clown im Endeffekt.
Absolut, ne?
So, so hat sein Leben ja dann offenbar auch
geendet. Ich glaube auch, dass er den Oscar für den besten Nebendarsteller gekriegt hat für Good Will Hunting. Zu Recht. Und eigentlich in Summe ist alles an dem Film einfach so großartig. Halt auch wie sich die Geschichte entwickelt und auch dieses Zusammenspiel eigentlich vor allem zwischen den beiden, also als Therapeut und Patient. Und unter anderem auch wegen der Musik. Absolut großartig. Ich habe eigentlich für Good Will Hunting, wie wahrscheinlich ganz viele, Elliot Smith entdeckt. Also alles hat eigentlich in diesem Film so großartig gepasst.
Elliot Smith ist ja auch so eine wahnsinnig tragische Figur.
Es gab eben.
Der ist ja dann, ich glaube, das war zu dem Film, ist der ja dann auf der Oscar-Preisverleihung aufgetreten, steht dann nur mit der Gitarre und der Mann sieht so aus, als wollte er überall nicht sein.
Ja, aber nicht da.
Und keine Ahnung, der hat sich dann irgendwann ein
Messer.
Buttermesser in den Bauch gesteckt. Ja, nicht mal ein scharfes.
Irgendwie sowas, ja, ganz schrecklich. Ganz schrecklich.
Aber ja, an der Stelle noch ein Album-Tipp, Figure 8, ist eins von meinen bestimmt 10 liebsten Alben überhaupt.
Ja, aber also wie gesagt, dieses Gesamtpaket, Film ist schon auch so ein bisschen arg 90er, muss man auch sagen, aber das spielt keine Rolle. Großartiger Film, Popkultur, muss man gesehen haben. Punkt.
Ja, stimme ich dir zu. Hätte ich bestimmt auch irgendwo in den Top 10 oder so gehabt.
Ja.
Ja. So, dann kommen wir jetzt zur Komödie, damit es hier immer so traurig ist. Na, genau, und Bei der Komödie habe ich den sehr, sehr großartigen Film Zoolander drin. Also das ist ein Film auch von und mit Ben Stiller. Der spielt die Hauptrolle als Derek Zoolander und Owen Wilson spielt Hansel. Das sind zwei männliche Models. Das Ganze ist aus so einer Sketch-Reihe für MTV quasi entstanden, wo Zoolander, oder VH1, ich weiß es gar nicht mehr, wo Ben Stiller eben Derek Zoolander immer gespielt hat. Und also der Film ist deswegen so gut, weil er erstens ganz, ganz viele witzige Referenzen auf die Seltsamkeit der Modewelt hat, die mich an sich nicht interessieren, und ansonsten, weil einfach jeder Dialog gequirlteste Scheiße ist. Das muss man wirklich so sagen. Es gibt keinen intelligenten Satz in diesem Film, glaube ich. Und das ist auch wahrscheinlich der Film, den kann ich mit, also einer von den Filmen, die ich einfach mitsprechen kann. Ne? Mhm. Und dann, so als Kostprobe, da gibt's am Anfang ist so eine Awardverleihung, wer wird der Dressman des Jahres, und Derek Zoolander oder Hänsel, und dann kriegen beide so einen Einspielfilm, und dann ist halt wird Hänsel vorgestellt, und dann spricht er da halt rein und sagt dann zum einen zum Beispiel: Ich war immer anders als die anderen Kinder. Mein Interesse galt immer der Natur und solchen Fragen wie: Aus was besteht Baumrinde? Ja, keine Ahnung, einfach großartiger Unsinn. Oder auch in dieser Vorstellung spricht er dann über Sting, also den Musiker. Sting ist jemand, den ich verehre. Die Musik, die er in den ganzen Jahren geschaffen hat, höre ich mir überhaupt nicht an, aber die Tatsache, dass er sie macht, das respektiere ich. Ja. Also man darf davon nicht erwarten, dass man dadurch weitergebildet wird, aber ich habe mich in diesem Film, ich war da im Kino drin, ganz viele Leute sind rausgegangen, das ist schon mal sehr gut. Das ist mir nur noch bei Borat passiert.
Ja.
Borat war vielleicht der Film, wo ich am, also wenn mich da jemand beim Lachen beobachtet hätte, hätte der mich vielleicht in eine geschlossene Psychiatrie bringen müssen, weil das war wirklich hart, als Borat dann mit seinem Manager Azamat nackt in der Hotellobby kämpft. Ja. Genau.
Ja, Fun Fact, du hast das jetzt erzählt, ich gehöre wahrscheinlich auch zu den Menschen auf diesem Planeten, die Zoolander nie gesehen haben.
Was?
Ja, okay, ja. Also haben wir hier Filmabend, können wir gleich mal planen.
Können wir auf jeden Fall machen, ja.
Oder du kannst sie mir komplett nacherzählen.
Ich kann dir auch komplett nacherzählen. Will Ferrell als Mugatu, das ist so ein Modezar, ist auch einfach super, super gut. Also er hat so eine Mozart-tolle Frisur, immer einen kleinen Hund dabei. Und es gibt einfach so wahnsinnig viel guten Schwachsinn. Also Mugatu soll dann im Auftrag der Modeindustrie quasi Derek Zoolander eine Gehirnwäsche unterziehen, damit er den Präsidenten von Mikronesien tötet, weil der nämlich Kinderarbeit abschaffen will.
Okay.
Und er versucht Derek unter anderem damit zu überreden, dass er eine Schule bauen will, ein Derek Zoolander Center für Kinder, die nicht so gut lesen und schreiben können, und so heißt das, genau, weil Derek so diese Vision hatte. Und dann kommt Derek in den Raum rein und sieht halt dieses Schulmodell, es wird ihm erklärt, ja, Derek Zoolander Center, und dann guckt er das an, nimmt dieses Modell und schmeißt es hin und sagt: Wie sollen die Kinder besser lesen und schreiben lernen, wenn sie nicht mal in ihre Schule reinpassen? So, sag noch vorher: Was soll das sein? Eine Schule für Ameisen? Also es ist wirklich, du kannst, über so viel Dummheit kann man sich amüsieren, oder man lässt es halt bleiben. Ja. Ich habe auch das schon mal mit zwei Freunden angeguckt, die haben einfach nicht verstanden, was ich daran lustig finde.
Okay, dann müssen wir es bei mir auch nochmal testen.
Ja. Genau, also ähnlicher Humor wie Dumm und Dümmer, das kann man an der Stelle auch nochmal erwähnen.
Den ich sehr lustig fand.
Ja, es ist auch einfach, das sind halt auch die Details, wie heißt der? Lloyd Christmas heißt der eine. Dem anderen Harry, weiß nicht mehr. Ja, also Lloyd Christmas verkauft, andersrum. Die haben Wellensittich. Der stirbt dann, dem fällt der Kopf ab. Er war aber auch schon alt. Und Lloyd Christmas verkauft den Wellensittich dann an einen blinden Jungen und der Wellensittich, den hat er einfach mit Tesa wieder zusammengeklebt und das ist einfach alles so richtig mies.
Ja, also Dumm und Dümmer ist ja, glaube ich, allein schon die Quelle von mindestens 100 Internet-Memes.
Da gibt es ja auch so viel, wo ich mich so totlachen musste.
Sehr gut, sehr gut.
Eins fällt mir noch ein. Ich glaube, der größte Lachkrampf, den ich jemals hatte, außerhalb von Borat, war bei Mr. Bean, bei dem ersten Film. Mr. Bean, der Katastrophenfilm, hast du den gesehen? Ja. Wo der dann dieses Gemälde, da ist ja dieses Gemälde und er ist da ja als Kunstexperte quasi geladen und der niest dann drauf, wischt es ab und dann ist das Gemälde im Arsch. Und dann beichtet das da halt quasi seinem Gastvater und sagt halt, ja, er hat das wieder hingekriegt und hat halt einfach so dieser Mutter und so Madding so ein Smiley-Gesicht hingemalt und der Typ verliert halt vollkommen die Fassung.
Absolut,
ja,
absolut.
Das ist auch echt, echt witzig.
Großartig.
Also Komödien bei mir funktionieren so, dass es einfach so dumm wie möglich sein muss, wie es ausschaut.
Ja. Genau. Bin ich jetzt dran?
Ja, jetzt bist du dran mit der Komödie.
Okay. Also ich habe jetzt an erster Stelle versucht, irgendwie meine zwei Präferenzen zu verbinden in einem Film. Ich mag halt irgendwie so Pseudo-Gangster-Filme und ich mag halt absurde Komödien. Also auch so, vielleicht nicht so dumm absurd, aber halt je absurder, desto besser. Und deswegen habe ich halt Snatch genommen. Ich glaube, im Deutschen gab es noch den Unterschied. Schweine und Diamanten. Ja. Aber Snatch, Guy Ritchie-Film halt großartig. Auch sehr 90er. Ist es 90er? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe gar keine Ahnung. Also bestimmt maximal frühe 2000er. Noch.
Ja.
Schau mal.
Ja, aber kurze Synopsis gibt es eigentlich nicht. Aber also, ja, es geht um, es spielt in Großbritannien. Es geht um Gangster. es geht um britische Gypsies, es geht um einen Schweinezüchter, es geht um einen Russen, Boris, Boris the Blade. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es gab mal eine Zeit, das konnte ich das ähnlich wie du, mit Zoolander konnte ich vor allem die ersten paar Minuten komplett nachsprechen. Es geht natürlich da auch so ein bisschen um einen Diamantenraub und so weiter und so fort, wie der Untertitel schon sagt. Aber es gibt ja diese Szene ganz am Anfang, wo sich die ganzen Gangster als orthodoxe Juden verkleidet in dieses Diamanten, was auch immer, dieses Diamanten, weiß nicht, was ist das, Firma?
So vor Augen.
Ja, sich einschleichen und dann haben sie ja diese Konversation über das Christentum und Maria und die unbefleckte Empfängnis, aber alles auf so Jiddisch. Und ich konnte das Wort für Wort genau in dem Akzent perfekt nachsprechen, weil ich es so oft gesehen habe. Definitiv einer der lustigsten Filme, die ich kenne, weil er eben auch diese zwei Elemente kombiniert. Ehrenhafte Erwähnungen wären wahrscheinlich ähnlich absurd, halt alles, was von Monty Python war. Leben des Brian, Ritter der Kokosnuss.
Ja, wobei ich finde, Leben des Brian und Dumm und Dümmer, das ist der gleiche Humor.
Ja, es geht, eigentlich schon. Also einfach totale Absurdität.
Ja.
Und ich habe mich, weil ich jetzt hier bei dir im Wohnzimmer sitze, habe ich mich daran erinnert, weil du halt ein Poster hängen hast, halt eine dritte Film, den ich noch erwähnen kann, ist Napoleon Dynamite. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Ja.
Absolut absurder, komplett sinnloser Film.
Beste aber Tanzszene, die es jemals ever in einem Film gab.
Absolut, ja. Ever beste Tanzszene. Ja. Aber generell auch, also diese ganze Coming-of-Age-Geschichte mal auf ganz anders gemacht. Großartig.
Meine Lieblingsszene war Napoleon Dynamite, wie er trinkt, nachdem er gerade Dance Moves geübt hat und sich dann so Gatorade reinschüttet oder so.
Ja, nee, meine Lieblingsszenen sind immer, wie heißt die schwarze Freundin von seinem Bruder?
Lafonda,
ja. Alles, was er mit Lafonda macht und wie er sich dann langsam in einen Gangster verwandelt.
Ja, das ist schon auch
das
sehr
ist
geil.
Einfach absolut. Nee,
ich finde Napoleon Dynamite, also die Figur, wie er einfach dasteht und nur schwer atmet oder so.
Großartig. Okay. Ja. Also da sieht man meinen Geschmack. Also je absurder der Film, desto besser. Tut man noch ein paar Pseudo-Gangster rein.
Ja, bei Snatch hätte man noch erwähnen können, dass da die Besetzung schon auch ziemlich krass ist.
Ja, klar,
ne?
Also, klar.
Jason Statham, Benicio del Toro, Brad Pitt.
Brad Pitt spielt da mit, ja.
Vinnie Jones, der ist eher als holzender Fußballer bekannt gewesen früher, aber Guy Ritchie hat den ja dann da irgendwie mit reingeholt.
Absolut großartige Besetzung. Also wer den nie gesehen hat, Kinder, alle, die ihr unter 30 seid oder sowas, gucken, das ist ganz wichtig. Popkulturlücke muss man schließen.
Ja, doch, das kann man so sagen, bin ich auch mit einverstanden. Jetzt komme ich dran mit meinem Actionfilm. Wir haben, ich glaube, wir haben beide nicht so die klassische Baller-Action, also so Fast and the Furious kommt hier nicht vor oder so. Nee. Oder was gibt's denn noch so? The Transporter, okay, der ist eigentlich okay. Ja, aber also so dieses auch nicht so klassische 80 Minuten Rumgeballer-Quatsch-Zeug.
Ja.
Nie, also es muss schon ein bisschen. Gut, bei mir muss es tatsächlich irgendwie, ich glaube, es muss immer ein bisschen lustig sein oder auch ein bisschen blödsinnig halt. Und das ist bei Inglourious Basterds auf jeden Fall der Fall.
Jo, also ist gut.
Quentin Tarantino und halt vor allem Christoph Waltz, der sich da als SS-Hauptmann Landa heißt er, glaube ich, einfach nur um Kopf und Kragen redet in 8 Sprachen oder so. Das ist irgendwie so. Meine Lieblingsszene ist, wo er der ja, vielleicht muss ich kurz erklären, wie der Film überhaupt geht. Also Nazi-Zeit und es wird quasi eine Truppe in den USA zusammengestellt aus geflohenen Deutschen, die wieder rüberfahren, um eben Nazis zu schlachten und sich quasi hinter die feindliche Linie mischen. Mhm. Genau, und da ist Brad Pitt ist der Anführer. Til Schweiger ist auch dabei, tatsächlich als Hugo Stieglitz. Und der Bärenjude ist auch dabei.
Oh, ja.
Und ja, also super Film und Christoph Waltz halt, der alles niederspielt, was man nur niederspielen kann.
Absolut, ja.
Und ja, es ist die Anfangsszene allein schon. Da ist quasi, er kommt in so ein Haus von einer jüdischen Familie eben und ist der netteste Mensch der Welt. Aber es wird ganz schnell klar, die sind jetzt fällig. Und das ist so. Also das hat so einen bitteren Geschmack, wie vielleicht auch bei Das Leben ist schön, weil es irgendwie lustig ist, aber es ist trotzdem so knallhart. Mhm. Und naja, jedenfalls die Tochter entkommt dann und die trifft er dann Jahre später quasi als mehr oder weniger erwachsene Frau wieder. Und da gibt's dann die Szene, wo er ihr einen Strudel bestellt und sie dann fragt, avez-vous probé du Strudel? Und dann kommt er halt und sie will reinbeißen und er sagt, Aton la crème. Ja, das ist einfach so, du hast vor jeder Bewegung von dem so Angst.
Ja, ja.
Und der sagt dir, warte auf die Sahne, aber was wäre die Konsequenz? Der würde ja die Kehle aufschlitzen, wenn sie nicht isst, oder wenn sie nicht auf die Sahne wartet. Also es ist so wahnsinnig verwirrt.
Ja, das ist halt, aber der Christoph Waltz wird ja in Tarantino-Filmen halt generell halt so krass die Bühne gegeben, dass er im Prinzip den Film an sich reißt. Das war so, das war bei Django Unchained nicht anders, der hat auch den Film eigentlich.
Ja, wobei Django Unchained wurde, glaube ich, also Inglourious Basterds wurde geschrieben, wurde die Rolle nicht für Christoph Waltz geschrieben, sondern er hat sie dann genommen.
Ja, ja.
Aber Django Unchained ist aus meiner Sicht ganz klar.
Ja, ja.
Dafür da, dass Christoph Waltz seinen Schwachsinn machen kann.
Ja,
so, ne?
ja.
Aber ja, im Endeffekt, denke ich, kam der eigentlich nur dazu, weil halt Tarantino in einem Film, der größtenteils in Europa spielt, auch europäische Schauspieler, weil da ist ja auch hier, wie heißt der, Daniel Brühl dabei,
ja,
ne? Noch ein paar andere Deutsche, wie heißt der deutsche Schotte?
Der deutsche Schotte?
Ja, ja. Also es ist ein Schotte, der spielt doch jetzt Michael Fassbender.
Ah.
Genau. Mutter ist, die ist in Schottland aufgewachsen, Mutter ist aber Deutsche, so.
Ja, ja. Prometheus.
Genau.
Mhm.
Ja. Beispielsweise, genau, der deutsche Schotte.
Magneto.
Ja, Magneto, der auch, ja. Ja, Actionfilm bei mir, Inglourious Basterds. Kann ich da noch irgendwelche anderen Honorable Mentions nennen? Puh, weiß ich nicht. Also Inception würde ich eher als Actionfilm, als Science-Fiction-Film sehen, weil er so rasant ist und weil die Backstory zu klein für Science ist. Also es heißt ja nur, man kann einen Traum implantieren quasi. Also das ist das Prinzip, dann ist das erklärt.
Ja.
Und also Inception, das ist der erste Film, bei dem mir aufgefallen ist, wie wichtig eigentlich Sound für einen Film ist. Weil wenn sich halt irgendwie eine Stadt plötzlich auf den Kopf stellt, dann muss ich das irgendwie anhören.
Mhm.
Ne? Genau. Und
stimmt.
Nie verstanden, warum Leonardo DiCaprio dafür nicht schon einen Oscar gekriegt hat. Und ein Jahr später nicht für Wolf of Wall Street, sondern dann erst für The Revenant. Den langweiligsten Film aller Zeiten.
So. Ja, wobei da hat er die extremste körperliche Performance gemacht, glaube ich, in seiner Karriere.
Ja,
so kann man so sagen.
20 Wochen durchs Eis gelaufen.
Ja.
Ja, aber den fand ich deutlich langsamer. Genau, das war jetzt meine Action-Sache. Jetzt bist du wieder dran.
Ja, mit Action habe ich es ja auch nicht so. Also Action war vielleicht früher so mein Genre, ja, so was weiß ich, als Kind dann alles gesehen, von Terminator 1 bis Alien 50 oder so. Ja. Ganzen Klassiker, aber ehrlich gesagt gucke ich heute Actionfilme eigentlich nur mit dir im Kino, um halt nach einem Monat irgendwie wieder mein Hirn auszuschalten für 2 Stunden. Aber das ist nichts, was in meine Lieblingsfilmliste kommt. Mhm. Jetzt haben wir vorhin diskutiert, ob das reinpasst oder nicht. Jetzt machen wir es einfach. Scheiß drauf. Auch Tarantino, aber mir ist es Reservoir Dogs. Mhm. Ich glaube, einer oder wenn nicht sogar sein erster Film.
Ich weiß nicht, ob Jackie Brown nicht davor war.
Jackie Brown könnte noch davor gewesen sein, ja. Aber Reservoir Dogs ist halt eigentlich, ja, passt eigentlich nicht als Actionfilm, weil es eigentlich fast ein Kammerspiel ist. Aber es werden ordentlich Menschen abgeknallt. Es ist auch so ein bisschen Gangsterfilm. Und es geht halt einfach um einen Maulwurf in einer Gruppe von Verbrechern, die, ich glaube, einen Raubüberfall begehen wollen oder irgendwie sowas, ja, Banküberfall, ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Mhm. Und deswegen halt durch diesen Maulwurf in der Truppe, dass alles mal so richtig scheiße kaputt geht, ja, und dann flüchten sie sich da irgendwie in so ein Safehouse und dann ist es halt so ein Kammerspiel, wo man jetzt rausfinden will, wer eigentlich verfickt nochmal der Verräter ist, und sie kommen halt, trudeln halt alle nach und nach ein, ja, und ja, es ist auch eine, auch wenn Tarantino ja so die Präferenz hat für so absolut abgefuckte Finalszenen mit Massengemetzel und was weiß ich was, ja, so Kill Bill Style, was auch immer. Aber ich fand die finale Szene von Reservoir Dogs um einiges einfach schlimmer, weil es einfach so viel intensiver war. Ich will es auch nicht spoilern. Ja, das ist so mein Pick. Ansonsten, ich habe nicht mal mir irgendwelche Honorable Mentions für Action überlegt, weil ich halt echt so wenig Actionfilme gucke. Also vor allem,
ich hab weitere Zusatzinformationen mittlerweile gesammelt.
Aha.
Und zwar Snatch ist aus dem Jahr 2000.
Ah,
erstens
okay.
Das und Jackie Brown ist der dritte Film von Tarantino. Also es gibt einen ersten, My Friend's Birthday, der ist aber nicht erschienen, glaube ich. Der ist unvollständig zumindest. Der erste war dann Reservoir Dogs, 92, 94 kam Pulp Fiction, 97 Jackie Brown.
Ah ja,
genau.
Dann
die beiden Kill Bill-Filme, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained und The Hateful Eight.
Ja, vielleicht mag ich auch Reservoir Dogs deswegen, weil es halt noch so unpoliert ist. Mhm. Also die späteren Tarantino-Filme fand ich immer dann schon so relativ, wie soll man sagen, also echt polished. Ja? Also er hat halt seine Optik dann gefunden und Reservoir Dogs ist schon so dreckig, also einfach.
Ich immer muss noch sagen, dass The Hateful Eight, was ja ist ja quasi der gleiche Film wie Reservoir Dogs, nur im Westen, aber ich fand den total langweilig. Also das Einzige, wo ich mich halt gefreut habe, ist, wenn so übermäßig Blut fließt ohne Grund.
Ja, halt so wieder klassisches lachen. Finale.
Aber was
ja
mir noch einfällt, ist Machete. Oder Machete, ja. Von hier seinem Kumpel
Rodriguez.
Rodriguez, ja. Genau. Vorname.
Heißt unbekannt. Der Rodriguez? Ja,
ja, der doch, heißt ja. Der Rodriguez Lopez oder so? Nee, das ist der eine von der The Drive-In.
Ja.
Ich guck mal kurz, wie der heißt.
ja,
Machete. Ich habe jetzt Machete eingegeben bei Wiki und dann wird mir so ein Messer angezeigt, was das sein soll.
Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich weiß nicht.
Ja, Death Proof war ja so ein Split-Film zusammen mit Planet Terror, mit diesem Herrn Rodriguez, wenn er ja so heißt.
Ja.
Genau, aber Machete fand ich auf jeden Fall schon auch ziemlich gut. Da gibt es die Szene, wo sich der Hauptdarsteller in einem Krankenhaus jemanden dem Darm rausreißt und sich am Darm aus dem Fenster schwingt.
Oh, wow.
Das fand ich immer beeindruckend, weil sowas macht ja normalerweise keiner.
Ja.
Und der heißt Robert Rodriguez.
Robert.
Genau.
Ja, die auch die ganzen hier vom Dusk Till Dawn und sowas.
Ne? Ja, von genau. Ja,
eigentlich auch gute Actionfilme, ja.
Da gibt es auch eine gute Tanzszene bei From Dusk Till Dawn, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja, Selma Hayek. Für die habe ich geschwärmt als Kind. Die hat mal eine H&M-Kampagne gemacht. Und da hingen dann überall so Straßenposter oder wie nennt man das, Plakate
mit ihren voluminösen
so bunten Brüsten. Bikini und ich saß da im Bus und genau neben diesem Plakat, so als 13-Jähriger, ich dachte, wir müssen heim.
Schnell.
Ja, schon hart, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Genau, gut, dann hätten wir jetzt Action geklärt, dann wäre ich jetzt dran mit Science Fiction. Bei Science Fiction ist vielleicht das Genre, wo ich die meisten Filme reinlegen könnte, so. Aber sagen wir mal, aus historischen Gründen ist es am Ende Zurück in die Zukunft. Ist vielleicht
Kennen,
auch
wissen,
irgendwie ein Natürlich ist das auch Coming of Age beziehungsweise und gleich die zweifache Ausführung. Und, ja. Komödie und aber es ist so dieser der verrückte Professor, die scheiß Zeitmaschine in einem geilen Auto. Mhm. Das hat halt alles so einen gewissen Stil, der so für mich war der als Kind einfach cool. Also ich so wie Michael J. Fox in dem Film wollte ich gerne sein und andererseits, man wird ja als Kind immer gefragt, was man mal beruflich machen will. Mhm. Ne? Und es gibt da die eine Szene im dritten Teil von Zurück in die Zukunft, der das schlechteste ist, wo Christopher Lloyd, aka Emmett Brown, gefragt wird, was er denn beruflich machen würde. Und er sagt, dass er interdisziplinärer Erfinder ist. Und das war mein Berufswunsch als Kind. Ich möchte interdisziplinärer Erfinder werden. Also, keine Ahnung, was das bedeutet hat, aber man kann dann eine Zeitmaschine erfinden. Genau. Okay. Meine Lieblingsszene, als Marty McFly zurückreist und dann Emmett Brown aufsucht und er ihm dann endlich glaubt und die dann da sitzen und feststellen, ja scheiße, der DeLorean hat ja keinen Sprit mehr, beziehungsweise kein Plutonium und Marty zeigt ihm dann ein Video von seinem älteren selbst, wo er erklärt, wie das Auto eben funktioniert und sagt dann, man braucht die Atomreaktion für die 1,21 Gigawatt Leistung und dann flippt Doc Brown aus und sagt, 1,21 Gigawatt, 1,21 Gigawatt, mein Gott. Und dann Szenenwechsel und er sitzt in so einem anderen Raum und schüttelt so den Kopf und sagt so, Edison, wie erzeugt man so viel Strom? Ja, genau. Und dann der Rest ist bekannt, ein Blitz. Die Eltern von Marty finden auch wieder zusammen, alle sind glücklich.
Wunderbar, Happy End, Spoiler, egal.
Ja, kennt jeder. Also hoffentlich.
Also ja.
Kennt jeder, aber schon geil. Ansonsten hätte ich noch genommen Star Trek 4, mhm. aka der mit den Walen. Ist auch wieder Zeitreise, also die Enterprise hat einen klingonischen Bird of Prey gekapert und irgendwie kommt ein riesiges, unbekanntes Raumschiff, das die Erde zerstören will. Und dann merken die, dass die so Geräusche absenden, also dieses andere Raumschiff, und es sind halt Walgesänge. Mhm. So, und jetzt gibt's aber da dann irgendwann in Mitte des dritten Jahrtausends, sagen wir so, ja, gibt es halt keine Wale mehr, also müssen sie mit diesem Bird of Prey einen Zeitsprung machen und springen halt in die 1980er Jahre. Mhm. Und besorgen da halt zwei Buckelwale, die sie dann wieder mit zurückspringen können und also wieder dieses Zeitreiseschema, was mich irgendwie immer packt und dann aber auch so dieses ganze, boah, Captain Kirk in der echten Welt und so, ne, und hier Spock, der dann irgendwie so ein Ninja Kopf-Stirnband hat, damit man seine spitzen Ohren nicht sieht und sowas und Pille McCoy, der sich irgendwie mit der Frau so ein bisschen anbandelt, die da arbeitet in diesem SeaWorld oder wo die dann quasi sind, den fand ich schon auch sehr schön, mhm. gut oder so. Science Fiction.
Ja, da hätte ich auch viel, aber da habe ich aus verschiedenen Gründen eigentlich jetzt erstmal nur einen gewählt.
Ja.
Und das ist eigentlich relativ klar Blade Runner. Das war jetzt nicht, also nicht, dass ich den jetzt schlecht finde, den neuen.
Den haben wir zusammen,
Kino gesehen und ich finde der visuell absolut fantastisch. Halt Villeneuve, ne? Aber ich mag das Original von Ridley Scott mit irgendeinem der Cuts, whatever. Ja, es gibt ja da leider viel zu viele. Mhm. Aber ich glaube, der Director's Cut ist ja, man sagt ja so, der beste. Mhm. Worum geht's? Also wer es nicht gesehen hat, in aller Kürze, es geht eigentlich um KI, künstliche Intelligenz mhm. und Androiden und eine ferne Zukunft. Ich glaube, der ursprüngliche Blade Runner spielte dann im Jahr 2019 oder sowas, oder 2018, ich kann mich gar nicht so, aber so irgendwas eigentlich jetzt. Es geht halt einfach darum, dass es dann inzwischen Androiden gibt, mhm. die von Menschen allein rein äußerlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Mhm. Und es wird halt einfach diese philosophische Frage gestellt, also hat halt ein Androide auch Menschlichkeit durch seine Intelligenz?
Und auch die entsprechenden Rechte.
Und die entsprechenden Rechte. Basiert alles auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Es ist visuell für die Zeit, wo es gemacht wurde, einfach absolut, bis heute finde ich, hat er ist er nur wenig wirklich gealtert. Das finde ich schon so beeindruckend. Und ich finde auch, Villeneuve hat so ein bisschen den Schmutz, so diesen Dirty Tech-Style so ein bisschen halt übernommen, auch jetzt in seinem neuen Film als Hommage. Ja. Also das ist keine hübsche Apple-iPad-Zukunft, sondern halt eine etwas dreckige, dystopische. Natürlich, mag ich immer mehr. Und ich mag es deswegen auch, weil das bis heute noch so krasse Relevanz hat. Also ich finde, von allen Sci-Fi-Sachen, die man sich angucken kann, ist Blade Runner in Anführungsstrichen Problemen oder Themen, die uns vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren begegnen, am allernächsten. Ja, weil heute reden ja auch alle über KI und was passiert, wenn halt, keine Ahnung, künstliche Intelligenz diese Schwelle überschreitet und tatsächlich irgendwie vielleicht sogar
Oder ein Thema, wo das tatsächlich auch schon, also diese Frage irgendwie präsent ist, sind diese realistischen Sexpuppen.
Also ohne ich hätte vielleicht an selbstfahrende Autos gedacht, aber
ich meine folgendes, darfst du mit denen Sachen machen, die so schlimm sind, dass du sie mit Menschen nicht machen solltest? Ist die Frage, wenn du quasi auf sowas Lebloses, was aber realistisch ist, eine Fantasie überträgst, reizt es dich dann nicht, diese Fantasie vielleicht auch in der Realität auszuleben?
Ja.
Und dann hat man halt ein Problem. Und das ist ja genau die gleiche oder ist eine ähnliche Fragestellung, wie zu sagen, wo sind Grenzen ethisch, wenn man Künstliches in sein Leben reinholt?
Da sind verschiedene, also wie gesagt, den Film kann man sich mehrmals angucken, aus visuellen Gründen, auch aus der Handlung heraus, auch aus den Plot-Twists heraus, weil es gibt ja dann verschiedene Enden auch, muss man dazu sagen. Also der ursprüngliche Film war ja so sehr kontrovers und war nicht so erfolgreich im Kino und wurde dann erst später erfolgreich und Ridley Scott hat dann später erst seinen eigentlichen finalen Cut veröffentlicht und also das ist super interessant, das zu verfolgen. Soundtrack, großartig, Vangelis, passt wie die Faust aufs Auge für diesen Film. Dieser ganze Synth-Elektro-Zeug. Einfach angucken. Ich finde die Themen einfach so relevant, gerade jetzt heutzutage, wo die ganzen superschlauen Menschen wie Elon Musk nur drüber reden, kann man sich sicherlich da ein bisschen was noch abgucken.
Also ich finde allgemein, dass in dem Sci-Fi-Genre ziemlich viel ethischer Konflikt immer da ist, der halt auch wichtig ist. So.
Ja, ich meine, das ist ja gutes Sci-Fi. Sci-Fi ist ja nicht unbedingt, gibt es irgendeinen Warp-Antrieb und können wir durch Wurmlöcher, sondern es wird meistens einfach ein anderer Kontext gegeben für zwischenmenschliche und ethische Fragen.
Genau, also
ich Star Trek
bei Star Trek immer die Frage, okay, wir begegnen jetzt anderen Völkern, wie gehen wir eigentlich mit denen um? Welche ethischen Grundsätze wenden wir an, etc.
Was aber nichts anderes ist als eine Reflexion von dem, was wir schon gemacht haben mit Amerika kolonisieren und was weiß ich was.
Also, ja, genau, also das eine Reflexion oder ein einfach das Umgekehrte tun.
Richtig.
Sozusagen, ja. Ja.
Jo.
Science Fiction, juhu.
Juhu.
Dazu kann man auch noch sagen, Zurück in die Zukunft ist ja der zweite Teil, spielt in der Zukunft im Jahr 2015, also vor 4 Jahren. Und die Vision von den Machern war, dass dann halt Autos fliegen können und dass irgendwie, also es gibt Zeitungen im Zeitungsformat, aber da spielen dann quasi Filme drauf ab und sowas. Ja. Aber es ist nicht so gut getroffen. Also ich habe dann irgendwann, als dann dieser Tag war, an dem Marty McFly quasi in der Zukunft landet, habe ich mal so einen Artikel gelesen, der so verglichen hat, wie die Zukunft sich tatsächlich entwickelt hat. Und wir haben uns eigentlich technologisch in der ganzen Informationstechnologie halt so krass entwickelt, aber die Idee hatte irgendwie keiner früher. Also es gibt immer irgendwelche, es gibt halt diese Dystopien, die sich irgendwie auf Überwachung etc. und ethische Missstände beziehen. Und es gibt halt andererseits so cool, krasse neue Technologien, fliegende Autos etc. Aber dieses ganze Social Media oder so, da hat vor 30 Jahren noch keiner dran gedacht, dass irgendwann die Kommunikationswege so ekelhaft kurz werden. Ne?
Ja, pfui.
Genau, ganz schlimm.
Schlimm, schrecklich.
Genug davon, jetzt deutscher Film.
Deutscher Film. Deutsch.
Ja.
Ist ein Genre übrigens, gell? Also
deutscher Film ist ein Genre.
Akademisch anerkanntes Genre.
Ja, das ist so. Also alle Otto Walkes Filme auf jeden Fall
würde
ich tatsächlich nehmen, aber die habe ich jetzt hier nicht reingenommen, sondern ich habe Das finstere Tal genommen. Das ist eine deutsch-österreichische Sache, also leicht gecheatet, aber sagen wir mal, das gehört jetzt in dem Zusammenhang einfach mal wieder zusammen. Und Regisseur war Andreas Prochaska, heißt er, Hauptdarsteller Sam Riley. Und es ist im Endeffekt ein Western in den Alpen. Und das allein klingt so absurd, aber es ist halt eben dieses finstere Tal, was es ist. Und es gibt dort quasi einen Dorfpatriarchen, der vor einer Hochzeit immer noch mal die Frau vergewaltigen darf, so in die Richtung. Und Sam Riley kommt da quasi als Lonely Cowboy an, mit englischem Akzent, und ja, räumt das halt im Wesentlichen auf. Also es gibt auch so eine richtige, ja, so ein Showdown mit Gewehren eben, der dann aber halt nicht irgendwie so vorm Saloon im Sand und es fliegt eins von diesen komischen Reisigdingern vorbei, sondern es ist halt einfach im Schnee, und diese ganze Stimmung, die es da gibt, die passt so gut in dieses Alpennest da rein. Also es ist überhaupt nicht idyllisch, sondern es ist tatsächlich einfach finster. Und das ist einer von wenigen Filmen, die ich zweimal direkt hintereinander angeschaut habe. Also der war fertig und dann habe ich, also früher hätte man zurückgespult, das muss man ja heute nicht mehr, aber den habe ich mir dann nochmal angeguckt. Genau.
Cool.
Ja.
Cool.
Ansonsten, Honorable Mentions, könnte man noch Lambok mit reinbringen, das fand ich einfach saulustig.
Ja.
Und Bader-Meinhof-Komplex fand ich auch gut.
Mhm.
Einziges Problem, man sympathisiert wahnsinnig mit Andreas Bader, weil Moritz Bleibtreu einfach so cool ist.
Ja, und das sollte man eigentlich nicht.
Nee, also, nee.
Ja.
Also, ja, das ist vielleicht eine andere Sendung. Ja, ich kann schon die Punkte, warum man sich aufregt, gut nachvollziehen, nur ich würde sie vielleicht nicht gewalttätig lösen.
Ja,
ja, ja. Ja, genau. So, was ist dein deutscher Film?
So, also weil es jetzt ein Deutscher sein muss und ich jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit gehen wollte oder gar jetzt irgendwie hier in Richtung Werner Herzog und was weiß ich was, habe ich jetzt einfach Das Leben der Anderen genommen. Mhm. Das kennen die meisten wahrscheinlich, die letzten 10 Jahre irgendwie... Hat einen Oscar bekommen, zu Recht. Ja, großartiger Film über die ethischen, psychologischen Implikationen der DDR-Überwachung. Und ich fand, also eine der neueren eben deutschen Filme kann ich mich kaum erinnern, den ich so beklemmend fand einfach. Also das Ergebnis dieser Überwachung kommt auch einfach so auf dem Bildschirm so rüber. Ja, und ist auch genauso beklemmend für den Zuschauer. Muss man sich einfach angucken, weil einfach ein Teil der deutschen Geschichte.
Mhm. Und zwar in irgendwie einer realistischeren Art und Weise.
Sehr realistisch.
Bei Lenin dargestellt. Ja,
absolut. Sehr realistisch. Also fast schon schmerzhaft realistisch gemacht. Und deswegen auch zu Recht halt eben Oscar und all das gekriegt. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also
Ulrich Mühe,
nicht,
großartig, kurz danach an Krebs verstorben, glaube ich. Ne?
Absolut. Also
vorher nur bekannt für Rennschwein Rudi Rössel und dann...
Diese Performance, unfassbar. Also wirklich, muss man gesehen haben, als einen der deutschen Filme der neueren Geschichte. Ich hätte vielleicht auch cheaten können und sagen können, ein Film, der deutschsprachig ist, damit würde ich wahrscheinlich unsere österreichischen Freunde beleidigen, weil Honorable Mentions bei mir ist tatsächlich der Film Indien. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist ein Film mit Josef Harder und Alfred Dörfler.
Josef Harder, ganz großer Fan.
Josef Harder, einer der besten Kabarettisten im deutschsprachigen Raum und definitiv...
Ganzen Wolf-Haas-Filme auch sehr
erwähnenswert. Absolut großartig. Und Josef Harder hat mit Indien halt im Prinzip seinen Film-Durchbruch auch, glaube ich, in Deutschland geschafft. Danach kannte man die. Ist im Prinzip einfach ein Roadtrip-Movie, der sehr tragikomisch ist und auch sehr tragisch endet und so weiter. Also ohne jetzt viel zu spoilern. Aber sie beide, Josef Harder und Alfred Dörfler, machen halt einfach einen Roadtrip. Es ist so, die sind sehr auch sehr unterschiedlich, könnten unterschiedlicher nicht sein, in ihrem Verhältnis zueinander. Und der Film nimmt halt einfach so eine sehr, er ist einfach zuerst super, super lustig und nimmt dann halt eine sehr tragische Wendung. Und ja, wer den nicht gesehen hat, ist glaube ich aus dem Jahr 92, absolut großartiges Kino.
93.
93. Also wie gesagt, fast alle Harder-Filme finde ich super, weil ich auch ihn einfach als Kabarettist großartig finde. Aber Indien ist so einer, der mich am meisten bewegt hat. Habe ich auch damals gekauft auf DVD.
Ist der tatsächlich noch nie untergekommen. Und jetzt steht hier bei Wikipedia Originalsprache österreichisches Deutsch.
Liebe Österreicher.
Okay.
Ja. Bitte.
Ja,
genau, das ist
meiner war ja auch immerhin deutsch-österreichisch.
Ja, du versuchst die Völkerverständigung.
Die sprechen da auch einen Dialekt, der eher schweizerisch klingt, weil das so Grenzgebiet ist. Ist ja auch egal.
Egal, wurscht.
Ja. Gut.
Gut.
Ja, und dann jetzt haben wir noch die Kategorie Wildcard, wo man alles reinlegen darf. Und ich habe da den Film Forrest Gump drin. Und das liegt vor allem deswegen oder liegt daran, dass der halt wahrscheinlich in jedes Genre, das wir hatten, selbst Science Fiction irgendwie reinpasst. Der ist lustig, der ist traurig, der ist spannend, er ist total fantasiereich. Es wird im Endeffekt das Leben eines minder bemittelten Jungen mit einer anfänglichen Gehbehinderung geschildert, der sich allein durch moralische Grundsätze seiner Mutter so durchs Leben kämpft und ihm passiert mehr oder weniger nur Gutes, und wenn ihm Schlechtes passiert, kann er das irgendwie damit überstehen. Und das ist, ich kann dir die Stellen sagen, wo ich heulen muss, ich kann dir die Stellen sagen, wo ich mich totlachen muss. Auch wahnsinnig gut ist dann Lieutenant Dan in dem Film. Das ist so sein Kommandant im Vietnamkrieg. Der verliert dann seine Beine.
Was für eine Paraderolle.
Und, diese Geschichte ist völlig unglaubwürdig, aber sie ist halt einfach so wahnsinnig toll. Ja. Und das hat mich schon... vielleicht der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben so. Und es gibt tatsächlich in meiner Umgangssprache ein Zitat, was ich immer wieder verwende, und zwar schon wieder. Da gibt es die Szene, wo er den amerikanischen Präsidenten der USA, zum zweiten Mal trifft und dann eben so lapidar sagt, und dann traf ich den Präsidenten der Vereinigten Staaten schon wieder. Ja. Das ist super. Und dann trinkt er 7 Dr. Pepper Cola und muss dann pinkeln. Nee, das war beim ersten Treffen. Beim zweiten zeigt er doch seinen Arsch mit der Wunde. Plötzlich hat mich etwas gebissen. Ja. das ist auch so ein Film, der hat so viele, den kann man so viel zitieren, weil er ist halt absurd, lustig und halt charmant. Bockt mich immer. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr angeguckt, aber ja, ich habe danach gedacht, Tom Hanks muss der beste Schauspieler aller Zeiten sein, und dann hat er nur noch so Sachen wie Polar Express gemacht. Aber genau, ich glaube, der hat The Green Mile, Philadelphia hat er den Oscar gekriegt, und ein Jahr später Forrest Gump, also der hat, wahrscheinlich der Einzige, der in 2 Jahren hintereinander den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen hat.
Für großartige Leistungen auch tatsächlich, muss man schon so sagen.
Ja, also Philadelphia... Auch ein Drama. Ich muss sagen, der hat mich als Jugendlicher oder als fast noch Kind nicht so bewegt, weil ich die Umstände nicht so richtig verstanden habe mit HIV etc. Aber bei Forrest Gump hat er mich überzeugt. Mhm. Wobei es gab auch noch, als Kind fand ich ihn auch schon mal gut, in Big. Kennst du das? Mhm. Da ist er als Junge geht quasi in irgend so ein komisches Jahrmarkt-Orakel-Ding rein und kommt halt als Erwachsener raus. Mhm. Und dann Verwirrungen, muss dann irgendwie arbeiten. Auch sehr schön. Das war, als er noch Locken hatte, Tom Hanks.
Also Haare hatte.
Ja, Scott und Hooch gab es ja dann damals auch noch. Da spielt er irgendwie so einen Bullen mit einem Boxerhund als... Ja, aber Forrest Gump auf jeden Fall...
Apollo 13.
Ja, stimmt.
Auch gut.
Ja, mein Name ist Forrest Gump. Lieblingsszene an dem Film, wie er einen Stein an den Kopf kriegt. Kennst du das? Das ist am Anfang, der wird irgendwie ja immer von den Jungs gehänselt, und irgendwann kommt dann halt raus, dass er voll schnell laufen kann. Und dann steht er da mit seiner liebe Jenny, und die sitzen auf so einem Pickup und beleidigen ihn halt, und er kriegt halt so einen Stein am Kopf und er rührt sich einfach nicht. Also der prallt einfach so an seinem Kopf ab. Und weil der irgendwie auch nicht in der Lage ist, angemessen auf einen Stein im Gesicht zu reagieren.
Das ist halt einfach ziemlich
lustig.
Dumm.
Ja, genau. Dumm ist der, der Dummes tut.
Richtig, sagt die Mama immer.
Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen.
Jetzt haben wir sie bald alle. Jetzt haben wir sie bald alle durch.
Ja, absolut. Jetzt darfst du, was ist deine Wildcard?
Ja, ich hab etwas reingenommen, was ich wusste, dass du definitiv nicht reintun wirst, weil es dich nicht interessiert. Hm. Animationsfilme
vielleicht, aber keine Anime-Filme.
Genau, und ich habe einen Anime-Film genommen, weil ich mir dachte so, naja, könnte man vielleicht auch irgendwo repräsentieren. Ist ja immer noch kontrovers, ob das ein ernsthaftes Filmgenre ist oder nicht. Aber ich muss halt sagen, ich habe halt als vor allem Jugendlicher extrem viel Studio Ghibli geguckt. Mhm. Alles, was von da kam, Hayao Miyazaki, ja, du schüttelst mit dem Kopf, keine Ahnung, kein blassen Dunst, aber ich hoffe, dass ein paar unserer Zuhörer das doch wissen. Wenn nicht, einfach Studio Ghibli bitte in Google eingeben. Wer da keinen einzigen Film gesehen hat, der hat einfach eine krasse Bildungslücke, das muss man einfach schließen. Mhm. Das gehört für dich, lieber Pasch. Und ich habe als meine Wildcard dann stellvertretend einfach meinen Lieblings Ghibli-Film genommen, und zwar Prinzessin Mononoke. Mhm. In aller Kürze.
Das habe ich schon mal gehört zumindest.
Genau. Ja. Ich glaube, populär ist eigentlich mehr so Chihiros Reise ins Zauberland, weil das auch so ein bisschen modernerer Animationsstil ist, glaube ich, und auch eine etwas, ja, liebere Geschichte vielleicht. Prinzessin Mononoke ist halt schon relativ brutal auch. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für Kinder in jeder Szene geeignet, oder eigentlich gar nicht, wenn ich es mir recht überlege. Aber da geht es letzten Endes um dieses klassische Natur gegen Mensch, gegen Industrialisierung. Es ist eigentlich, der ganze Film ist in so einer Fantasy, ist es Fantasy, kann man so sagen? Ja, doch, Fantasy Kontext ist es eigentlich eine Metapher für die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen. Mhm. In aller Kürze. Und ja, alles an dem Film ist halt wahnsinnig gut, weil halt die Zeichnungen, die Musik, die Story, wie sie gemacht ist, und dass es da halt mehrere Ebenen zur Story gibt. Mhm. Es ist nicht einfach nur ein Zeichentrick über ein wildes Mädchen, das mit Wölfen lebt und dann gegen halt die bösen Menschen kämpft, die den Wald abholzen, ja, sondern da gibt's halt mehrere Ebenen, die man halt, wenn man vor allem ein bisschen älter ist, sofort erkennt. Ja. Stellvertretend für mich der beste Ghibli-Film, der gemacht wurde, aber da kann man sicherlich streiten. Als Wildcard definitiv ein guter Einstieg, wenn man noch nie Anime geguckt hat, sollte man es wahrscheinlich tun.
Also mein Problem ist tatsächlich, ich habe mich nie auf diese Ästhetik einlassen können, so, also zeichnerische Ästhetik. Das ist mir irgendwie zu unrund. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die gleiche Problematik habe ich beispielsweise auch bei South Park immer gehabt. Das ist einfach so hässlich, dieses ganze Ding. Deswegen, die Storys sind lustig. Ich konnte mich dafür schon manchmal begeistern, aber wie das aufgezogen ist.
Ja, aber findest du Disney-Zeichentrick, also noch die alten Disney-Zeichentrick, nicht jetzt die Animationsgeschichten, scheiße? Also so König der Löwen?
Nee, Disney eben nicht.
Also Dschungelbuch? Bei Disney,
genau, also ich finde, die Charaktere bei Disney sind immer irgendwie charmant gezeichnet. Heben immer so das witzige Merkmal an demjenigen heraus. Das ist ja bei, also Baloo hat dann halt ein bisschen einen dickeren Bauch, so, ne? Also es ist alles irgendwie so kindgerechter oder so. Und also mein Problem war tatsächlich immer, schon als Kind andere Zeichentricksachen außer Disney anzugucken, weil ich das für die beste Art und Weise zu zeichnen gehalten
habe. Okay, also rein visuell.
Rein visuell, ja.
Dann kannst du dir wahrscheinlich Chihiros Reise ins Zauberland angucken, weil kommt wahrscheinlich dieser Ästhetik am nächsten. Mhm. Also ich gebe dir schon recht, die Anime-Ästhetik ist halt natürlich in den älteren Filmen schon ziemlich ausgeprägt.
Also was man in den Anime-Serien ja die ganze Zeit auch hatte, war halt diese, wie nennt man das denn, also Bewegung ohne Bewegung
sozusagen. Ja.
Also das hat mich halt fertig gemacht, so.
Ja, gut. Aber ich meine, also von der Wertigkeit der Geschichten ist es halt ähnlich. Also König der Löwen ist vergleichbar mit Prinzess Mononoke. Weil König der Löwen ist ja auch nichts anderes als Macbeth in Zeichentrick, ja. Also von daher.
Ich tue mich mit Zeichentrick schwer, einfach insgesamt. Ich fand auch die Simpsons immer schwierig anzugucken wegen der Optik, sozusagen. Wie heißt die andere Serie, die auch die Simpsons ist?
Family Guy.
Ja, genau. Mhm. das gefällt mir nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das kann lustig sein, wie es will. Ich will das nicht sehen.
Ja.
Deswegen. Das ist eher das Problem, als dass ich da mich nicht drauf einlassen könnte.
Deswegen habe ich die Wildcard ja gewählt, um halt hier zu repräsentieren.
Gell? Represent, genau. Ja, jetzt haben wir alles durch, ne? Wir sind jetzt bei 54 Minuten, also es ging ja doch einigermaßen.
Wer uns noch immer zuhört, liebe Zuhörer.
Wir können noch einen spontan droppen. Hast du einen Lieblingsliebesfilm?
Ein Lieblingsliebesfilm? Ja.
Ja, echt?
Lost in Translation.
Oh ja, der 100%, ist wirklich gut.
100%. Ja. Also wenn es um den Vorgang von sich verlieben geht, finde ich nichts, was so unaufgeregt das besser darstellt als dieser Film.
Du hast Bill Murray getroffen in den USA, ne?
Ja, ich habe Bill Murray getroffen, auch eine lustige Geschichte. So. Ja, aber das heißt getroffen. Ich war in Charleston und wir sind spazieren gegangen zu dritt und plötzlich sehe ich irgendwie aus 15 Meter Entfernung, wie mir Bill Murray mit einer Trauergemeinschaft, die gerade aus einer Kirche rauskommt, entgegenkommt. Super trauriges Gesicht, neben ihm Personen, die ich nicht kenne, also er ist in dieser Gruppe gelaufen und sie kam offensichtlich zurück von einer Beerdigung. Mhm. Ich weiß nicht, was es war und ich bin wie versteinert da erstmal auf ihn zugelaufen, dann habe ich ihn so am Vorbeigehen habe ich ihn angeguckt, er hat mir auch zurückgeguckt, habe ich ihn zugenickt, er hat mir zurückgenickt. Mhm. Und das war's. Hm. Ich bin an ihm vorbeigegangen.
Aber das
und
ist
dann,
auch das Beste so.
Das ist so, also so muss find, man Bill Murray treffen.
Wahnsinnig peinlich, so auf Stars zuzugehen. Ich habe auch schon ein paar so gerade Musiker und so getroffen, aber ich finde es einfach so dieses.
Ich glaube,
man kann sich ja grüßen.
Ja, also, ja, so ja, genau. Also das war eigentlich.
Ich kenne dich.
Ich kenne dich. Genau, das habe ich gemacht. Genau, das habe ich gemacht. Ja, ich habe ihm zugewunken, also nicht zugewunken, sondern zugenickt und er tatsächlich zurück. Aber ich dachte mir, das ist absolut der falsche Ort, um ihn jetzt da rauszureißen mit Hey, Selfie für Instagram, wie schaut's aus? Ja, das wäre so ein bisschen scheiße gewesen. Ja. Und dann habe ich ganz hyperventilierend meiner Frau auf den Arm geklopft, als wir dann, weil sie hat's nicht mitbekommen, die ist vorbeigelaufen und ich so, Sophie, hast du das gesehen? Und so, wer, was, das da hinten ist Bill Murray. Und dann hat sie sich umgedreht und hat sie ihn von hinten auch erkannt, ja, aber das war halt schon so. Und er lief auch so rum wie so ein Opa. Er hatte einen viel zu großen Anzug.
Der hat ja keinen Manager.
Ja,
und, der hat so ein Knochenhandy noch, ne? Und den kannst du halt anrufen, sagen, willst du einen Film mit mir machen, aber er geht nicht offline.
Ja, du musst ihm eine Nachricht auf seinem AB hinterlassen. Ja. Und wenn es ihn interessiert, dann. Und er hört ihn, glaube ich, irgendwie so alle paar Wochen mal ab.
Ja, scheint echt ein guter, lustiger
super,
Kerl zu sein.
Super, super. Und ich habe dann auch in Charleston, dann bin ich am Abend halt zu unserer Gastfamilie zurück. Mhm. Und hab denen gesagt, so, ich hab Bill Murray getroffen. Die so, ja, der lebt hier in Charleston. Ich so, wie, der lebt hier? Ja, den trifft man immer wieder in den Bars und so, der ist ganz normal. Also für die ist es nichts Ungewöhnliches, das ist keine Ahnung, für uns wie Karlsruher Prominenz. Ich weiß nicht, wen man da erwähnen könnte. Aber ja, genau, für die ist das Normalste der Welt. Der lebt auch da zwischen den Leuten, also ist da überhaupt nicht so abgeschirmt, aber ja, genau. Und wegen ihm und auch wegen der Geschichte ist Lost in Translation definitiv mein First Pick.
Nicht auch wegen Scarlett Johansson.
Ja, wegen ihr auch.
Wegen der Anfangsszene, wo sie in diesem durchschimmernden Ding
ist. Ja, also eine Minute lang ihren Popo angucken ist natürlich schon großartig.
Nettes Mädel, ja. Ja, ich habe welchen Liebesfilm ich immer angeguckt habe, den ich eigentlich gut fand. Das ist keine romantische Komödie. Würde ich so nicht nennen, sondern es ist eher ein absurder Film mit einer Liebesgeschichte dahinter, und zwar ist das 50 erste Dates mit Adam Sandler und wie heißt sie?
So geil,
die Blonde. Oh Gott, mir muss der Name einfallen.
Ist sie Gwyneth Paltrow?
Drew Barrymore, ja. Genau, also Hintergrundgeschichte, sie hat einen Unfall, verliert jede Nacht ihr Gedächtnis wieder und Adam Sandler muss sie halt jeden Tag quasi neu erobern. Ja. Und das könnte so kitschig sein, aber Adam Sandler ist einfach arschlustig die ganze Zeit und der Bruder von ihr ist der wie heißt das von Herr der Ringe Samwise genau
Sean Astin
ich glaube so heißt er ja genau und dann ist noch Rob Schneider dabei als völlig verrückter Hawaiianer der irgendwie immer mit Haien schwimmt, weil er daran glaubt, dass die nicht gefährlich sind und immer wieder gebissen wird. Und es ist einfach, ähnlich wie Zoolander, ganz viel Schwachsinn, aber er ist halt wirklich sehr, sehr herzlich, der ganze Film. Und ich habe nicht so viele Liebesfilme gesehen, aber der ist mir doch hängen geblieben.
Also man kann von Adam Sandler auch was über Liebe lernen.
Ja. Ja, gerne, warum nicht?
Gutes Fazit.
Lieber von ihm als von Ryan Gosling, obwohl der spielt ja gar nicht so Liebesschnulzen. Der ist ja eigentlich ganz okay. Ja,
Deadpool ist ein ziemlich romantischer Film, finde ich.
Ryan Gosling ist das aber nicht. Das ist
Ryan stimmt. Der andere Ryan.
Fuck. Ja, genau. Es gibt ja nur zwei. So, bevor wir uns jetzt verheddern und gleich die 60-Minuten-Marke knacken, beenden wir das an dieser Stelle. Vielleicht hat ja der ein oder anderen einer unserer Filmtipps gefallen. Genau, ja, viel Spaß beim Fernsehschauen sozusagen. Das Kino kann man ja, die laufen ja nicht mehr im Kino.
Nee, so Amazon Prime oder sowas,
ja, gell? Ja. Genau, oder Netflix.
Netflix.
Ja. Maxdome.
Maxdome.
Ich kenn keinen, der das hat, aber gibt's auch.
Werden wir von allen gesponsert.
Oder halt Kino.to. So.
Ups.
Das ist die kostenlose Variante mit den IP-Adressen.
Ja, haben wir nicht gehört.
Gut, also, auf Wiederschauen.
Ciao.